Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Ja, am Sonntag nochmal fix los, eine leichte Sommerbluse kaufen vielleicht bei der Hitze, Strandspielzeug für den Strandspaziergang kaufen oder Lebensmittel für die Ferienwohnung. Das ist alles in 84 Orten bei uns in Mecklenburg-Vorpommern möglich. Luisa Maria Karius, durch die Bäderregelung nämlich. Da gibt es jetzt aber Neuigkeiten.
Genau, das Oberverwaltungsgericht Greifswald hatte die Bäderregelung ja im März nach einer Klage der Gewerkschaft Verdi gekippt. Und jetzt liegt die schriftliche Urteilsbegründung vor. Robert Schubert im Vorpommern. Studio hat sie sich durchgelesen. Was genau geben die Richter denn damit vor?
Also die Richter sagen in dem schriftlichen Urteil, wenn die Geschäfte im Land dann 36 von 52 Sonntagen im Jahr öffnen dürfen, dann sei das keine Sonderöffnung mehr, dann sei das schon eine Regelöffnung und damit verstößt das Land gegen Bundesgesetze, die den Sonntag entsprechend schützen. Auch halten die Richter 84 touristisch geprägte Orte im Land für zu viel. Insbesondere, dass Welterbestätte wie Stralsund und Schwerin stadtweit öffnen dürfen. Hier haben die Richter zum Beispiel Zweifel, dass der große Dreisch in Schwerin touristisch geprägt ist. Und aus dem schriftlichen Urteil geht auch hervor, dass nicht nur die Bäderregelung, also die Sonntagsöffnung, für unzulässig erklärt wurde, sondern die gesamte Öffnungszeitenverordnung des Landes, also auch wie Geschäfte von Montag bis Freitag öffnen dürfen, weil man eben in dieser Verordnung nicht nur einzelne Paragraphen herauslösen und für unwirksam erklären kann, sondern in diesem Fall nur die gesamte Verordnung.
Bedeutet das, dass sich jetzt die Öffnungszeiten sofort ändern müssen?
Noch nicht, denn das Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig. Mit der Zustellung dieses schriftlichen Urteils laufen jetzt erstmal die Fristen. Das Land hat jetzt ungefähr noch 3 Wochen Zeit, juristisch gegen das Urteil vorzugehen. Und dann sind wir ungefähr bei Mitte Juli und dann noch einmal einen Monat drauf, um diesen Schritt zu begründen. Und dann braucht ja auch das Gericht wiederum Zeit, sich mit diesen Rechtsmitteln dann und den Begründungen zu befassen, sodass das schriftliche Urteil wohl auch erstmal nicht rechtskräftig wird, mit der Folge, dass die bestehende Bäderregelung wohl erstmal so bis zum Ende der Saison bleiben wird und die Geschäfte öffnen können. Und der Ball liegt ja beim Wirtschaftsministerium. Dort wird auch schon seit März, also quasi seit der mündlichen Urteilsverkündung, an einer rechtskonformen Sonntagsöffnung, wie es heißt, gearbeitet. Und damit es weiterhin auch eine Sonderöffnung am Sonntag bleibt, werden in der neuen Fassung dann wohl einige Sonntage auch wegfallen, ebenso einige Orte, um eben den Ausnahmecharakter zu wahren, wie es im Urteil heißt.
Vielen Dank, Robert Schubert. Es sollten die größten Schiffe der Marine werden. Der Stützpunkt in Wilhelmshaven wird dafür seit Monaten ausgebaut. Aber der Bau der 6 vom Bund bestellten Kriegsschiffe vom Typ F-126 verzögerte sich immer weiter, zuletzt um mehrere Jahre. Verteidigungsminister Pistorius reicht es jetzt. Er hat das größte Projekt in der Geschichte der Marine jetzt beendet und will nun andere und kleinere Schiffe anschaffen. Katharina Seiler im Hauptstadtstudio. Was bedeutet das denn jetzt?
Das bedeutet, dass der Schiffbauer NVL, Naval Vessels Lürssen, nun nicht mehr an den Fregatten vom Typ F-126 weiterbauen wird. Davon sind in erster Linie die Jadewerft in Wilhelmshaven, Blohm und Voss in Hamburg und die Peenewerft in Wolgast betroffen. Stattdessen kann nun die TKMS-Werft in Kiel und die Rönnerwerft in Bremerhaven hoffen. Denn als Ersatz plant das Bundesverteidigungsministerium, insgesamt 8 Fregatten vom Typ MEKO zu bestellen. Der CDU-Verteidigungspolitiker Bastian Ernst hofft, dass aber nicht nur diese Standorte von dem neuen Auftrag profitieren werden.
Also am Ende des Tages hoffe ich, dass niemand verliert. Ich glaube, wir haben natürlich jetzt mit der TKMS, die das als Generalauftragnehmer übernehmen, eine erfahrene Werft, ein erfahrenes Unternehmen, die jetzt aber breit auch die deutsche Industrie einbinden muss. Das sind dann auch Zulieferer, gerade der Mittelstand, die natürlich beim F-126-Projekt schon teilweise Geld ausgegeben haben, die Aufträge natürlich in den Büchern haben, die damit geplant haben, die Personal eingestellt haben. Und auch die Lürssen, die eine sehr gute Werft und ein sehr gutes Unternehmen ist, muss einbezogen werden.
Die Verteidigungspolitiker des Bundestages halten es für richtig, dass die Bundesregierung sich entschieden hat, den Bau der F-126 nicht weiter zu verfolgen. Am Ende hätten die Zweifel überwogen, dass der Bau der Fregatten rechtzeitig und in einem vertretbaren Kostenrahmen hätte fertiggestellt werden können, sagt auch die Verteidigungsexpertin Siemtje Möller.
Dementsprechend ist es folgerichtig, auf ein Muster zu setzen, das erwiesenermaßen in 3 Jahren zulaufen kann. und dann auch für die Marine die Anforderungen erfüllt.
Und das werden nun die Fregatten der MEKO-Klasse von TKMS sein. Vorbehaltlich der Zustimmung des Haushaltsausschusses des Bundestages, wie das Bundesverteidigungsministerium mitteilt.
Vielen Dank, Katharina Seiler in Berlin. Und inzwischen hat TKMS bestätigt, dass der Bund 4 Fregatten bei dem Schiffbauer mit Sitz unter anderem auch in Wismar bestellt hat. Und jetzt weitere Meldungen. Die Störung bei der Deutschen Bahn ist nach Unternehmensangaben behoben. Der Funk sei mit einem Backup neu gestartet worden. Jetzt laufe der Bahnverkehr wieder weitgehend planmäßig. Die Ursachensuche läuft noch. Sabotage schließen Experten aber aus. Schuld war wohl ein fehlerhaftes Update, vermutet die Deutsche Bahn. In der Debatte über Social-Media-Verbote für Kinder und Jugendliche legt die zuständige Expertenkommission heute ihren Bericht vor. Bundesfamilienministerin Prien hatte die Experten beauftragt, Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Offen ist, ob die Kommission ein gesetzliches Mindestalter für die Nutzung von Social-Media-Diensten empfiehlt. Das Fusion Festival in Lerz öffnet heute seine Tore. Rund 65.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Mehr als 3.300 Künstlerinnen und Künstler sollen bis Sonntag auf dem ehemaligen Militärflugplatz auftreten. Das jährlich veranstaltete Festival gilt als eines der größten alternativen Musik- und Kulturfestivals Deutschlands und Europas. Aus Stuttgart 21 wird Stuttgart 31. So lässt sich die neueste Terminverschiebung zu dem riesigen Bahnprojekt zusammenfassen. Der unterirdische Bahnhof in Stuttgart wird wohl Ende 2031 fertig und damit nochmal 5 Jahre später als zuletzt geplant. Das sagen Teilnehmer aus dem Verkehrsausschuss des Bundestages. Aus Stuttgart Magdalena Haupt.
Bahnchefin Evelyn Palla und der S21-Projektleiter Klaus Müller hätten im Verkehrsausschuss das neue Inbetriebnahmekonzept für Stuttgart 21 vorgestellt, so Mitglieder des Ausschusses. Demnach soll es ab Ende 2027 kürzere Laufwege für Reisende am Hauptbahnhof geben. Der Betrieb im Tiefbahnhof solle Ende 2031 starten. Zunächst parallel zum Kopfbahnhof, der noch bis Mitte 32 genutzt werden soll. Die Anbindung der Gäubahn aus Richtung Zürich und Singen ist für Dezember 2033 geplant. Das bedeutet 5 Jahre Verzögerung zum zuletzt genannten Zeitplan. Als Gründe seien im Ausschuss mehrere Faktoren genannt worden, unter anderem, dass Kabel falsch verlegt wurden. Das hatte der SWR in einer Dokumentation bereits aufgedeckt. Die Bahn erklärte, sie äußere sich nicht zu Vorgängen in einem Ausschuss, der nicht öffentlich getagt habe, und verweist auf den Lenkungskreis zu Stuttgart 21 am kommenden Freitag.
Der neue Stuttgarter Tiefbahnhof wird voraussichtlich 10 Jahre später als ursprünglich geplant in Betrieb genommen, Magdalena Haupt berichtete. Wir haben heute den 24. Juni, das ist der Johannistag. Und damit endet heute traditionell die Spargelernte. Denn nun brauchen die Pflanzen Zeit und Kraft für die nächste Saison zu sammeln. Dana Zeck aus unserer Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur. Wie ist die Ernte denn in diesem Jahr ausgefallen?
Durchschnittlich bis gut. So fassen es die Spargelanbauer selbst zusammen. Im April und Anfang Mai war es nachts oft noch zu kalt. So begann die Ernte später als üblich. Rund um Pfingsten sorgten dann die höheren Temperaturen für einen kräftigen Wachstumsschub. Obst- und Gemüseexperte Rolf Hornig, er berät die Agrarbetriebe im Land, meint, dass sich Angebot und Nachfrage über die Saison hinweg insgesamt gut ausgeglichen haben. Laut Landwirt Sebastian Bögmann vom Spargelhof Sabö in Tieplitz hatte der Spargel eine sehr gute Qualität. Die anfangs eher kälteren Nächte hätten dafür gesorgt, dass der Spargel langsamer und gleichmäßiger gewachsen ist und so viel Aroma entwickeln konnte.
Spargel ist ja ein eher teures Saisongemüse. Merken die Erzeuger, dass die Menschen derzeit genauer aufs Geld schauen?
Ja, das merken die Produzenten deutlich. Die Kunden schauen genauer aufs Geld und greifen eher zu günstigerem Suppenspargel und Spargelbruch, sagte mir Madeleine Blum vom Spargel- und Kartoffelhof Termin. Außerdem werde Spargel immer häufiger nur zum Wochenende gekauft.
Okay, also die Spargelernte lief insgesamt gut. Trotzdem schrumpft ja die Anbaufläche im Land weiter. Woran liegt das?
Die Betriebe kämpfen mit steigenden Lohn-, Energie- und Transportkosten. Und auch die Konkurrenz durch günstige Importware ist da. Im Durchschnitt, so sagte es mir Blum, müssten sie schon 8 Euro am Kilo Spargel verdienen. Angesichts des gestiegenen Mindestlohns, der bei Spargel die Hälfte der Kosten ausmache, ist das nicht einfach. Der Spargelbetrieb in Warenzin bei der Min hat seine Fläche deshalb schon von deutlich über 10 auf jetzt knapp 6 Hektar reduziert. Landesweit zeigt sich derselbe Trend. Die Spargelfläche im Land hat sich in den vergangenen 10 Jahren auf jetzt 132 Hektar fast halbiert.
Heute endet bei uns im Land die Spargelsaison. Die Anbauer sind nur mäßig zufrieden. Dana Zeck berichtete.
Ich danke euch. Das